Eine alte Bäuerin ist verschwunden, während es im ganzen Dorf plötzlich süßlich nach Verbranntem riecht. Auch die Gartenarbeiten der Nachbarin im Winter haben bestimmt nichts mit dem Verschwinden der alten Tyrannin zu tun. Ja, ganz bestimmt nicht, denn die Hexe von Pyra existiert schließlich nur im Märchen. Oder gibt es sie vielleicht wirklich? Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Region. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Und am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin euer heutiger Zeremonienmeister. Der nächste Live-Podcast findet am 26. Juni 2026 in Dreiskirchen, und zwar im Kammgarnsaal auf dem Gelände der ehemaligen Kammgarnspinnerei Möllersdorf statt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr alle vorbeikommt. Schreibt mir bitte ein kurzes Mail, wenn ihr kommt. Da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dass wir da jetzt irgendwelche Tickets verkaufen oder irgendwelche Reihungen machen oder so. Nein, nein, überhaupt nicht. Da geht es nur ungefähr darum, abzuschätzen, wer kommt und dass man dem Veranstalter sagen, dass ich dem Veranstalter sagen kann. Und so viele kommen von mir. Schauen wir mal, wer aus Dreiskirchen auch noch reinkommt. Ja, wir machen einen mörderischen Streifzug durch die niederösterreichische Stadt und haben uns so ein Best-of der Mordfälle dort rausgesucht und auch ein paar andere lustige Verbrechen, die jetzt nicht zwingend Morde waren, aber die wir natürlich auch gerne erzählen wollen. Wir nennen das Ganze mörderisches Dreiskirchen. Ja, originell, ich weiß, wer hätte es geahnt. Ich habe auch gleich noch eine Ankündigung, bevor wir starten. Keine Sorge, dauert nicht mehr lange. Der Kollege Punkanwalt und ich haben nach dem Konsum diverser Getränke uns gedacht, es wäre doch lustig, wenn wir eine Sonderfolge machen. So eine Art Ask Me Anything. Der Punkanwalt ist bekanntlich Anwalt, ja, Schocker, ich weiß. Der beantwortet gerne Fragen zu seinen absurdesten Fällen. Da sind einige Schmankerl dabei, das kann ich euch versprechen, das kenne ich nämlich schon. Also ein, zwei so Geschichten habe ich schon gehört. Schickt uns eure Fragen an mösterreichpodcast@gmail.com oder per Instagram oder per Steady und wir machen so eine lustige Extra-Folge, wo wir euch Rede und Antwort stehen. Und ich verrate euch gerne, wie ich meine Fälle bearbeite, wie das so ist, wenn man Ruhm und Ehre durch einen Podcast hat und wie schwierig es ist, davon eine Existenz aufzubauen, weil man halt fast nichts damit verdient, auch wenn man Werbung macht. Apropos Werbung, habt ihr schon von Holy gehört? Natürlich habt ihr von Holy gehört. Die sind ja gefühlt überall. Ihr wisst ja, wie das ist. Mörderisches Österreich, da recherchierst du nächtelang in meinem Detektivoutfit, das ihr gerade seht. Ja? Die Täter sind knausrig, kommen wir noch dazu. Die Leichen verschwunden, erklären wir dann auch gleich. Und die Fälle, naja, die liegen meistens schon ein halbes Jahrhundert in irgendeiner Aktentasche vergraben. Und das Waldviertel ist auch noch kalt. Wie wisst ihr, wenn ich mir da jetzt 7 Glühwein reinstellen würde, wäre mir zwar warm, aber da käme kein Podcaster bei mir raus. Ja, da sitzt du dann um 3 in der Früh mit einem Stapel Akten, 3 kalten Kaffee und der Erkenntnis, ohne einen kleinen Schub recherchiert man keine Backofenmorde. Du brauchst Fokus, du brauchst den Killerinstinkt für Fakten. Und darum gibt's Holy. Da gönne ich mir gleich mal einen Schluck. Das ist nämlich die Energy-Drink-Alternative, die mir nicht nur regelmäßig die Nacht rettet, sondern uns auch hier in diesem Podcast den Klugschiss zum Schluss. Endlich genug Wachheit, um die 317 Knochenfragmente sauber zu zählen und zu erkennen, dass Knochen doch nicht brennen. Prost. Strawberry Shark kann ich sehr empfehlen. Also, damit habt ihr auch keine unnötigen Kalorien. Kein Taurin, einfach nur konzentrierte True-Crime-Wahrheit. Und mit ihr selber nicht in der Grube landet, bevor der Fall nicht gelöst ist. Quasi ein legaler Brandbeschleuniger für die Recherche. Und mit dem Code Mörderisches Österreich bekommt ihr 10% Rabatt auf alles. Na, wenn das kein Angebot ist. Und wenn ihr euch jetzt denkt, jetzt ist er völlig durchgedreht, was labert der Idiot da? Da habt ihr vollkommen recht. Aber hört euch den Fall an, dann wisst ihr, wovon ich rede. Und dann könnt ihr immer noch Holy bestellen mit dem Code Mörderisches Österreich. 10% Rabatt. Willkommen in Pyra bei Weidhofen an der Theier. Ein Ort, den ich sehr gut kenne. Schließlich habe ich in der Nähe, also Luftlinie 7 Kilometer oder so, 20 Jahre lang als Redakteur für eine regionale Zeitung gearbeitet. Und deshalb ist der heutige Fall auch einer dieser Geschichten, die diesen Podcast überhaupt erst möglich gemacht haben. Aber bevor ich hier sentimental werde und euch wieder etwas vorweine, steigen wir ein. Eins noch, ganz kurz, ich kann nicht anders. Ich hätte mir vor 15 Jahren dort fast einmal einen Dreiseithof gekauft, so richtig komplett mit 2 Wohneinheiten und einem kompletten Schweinestall. Im Nachhinein bin ich froh, es nicht gemacht zu haben. Die Idee, das erschien mir damals in meinem jugendlichen Wahnsinn sehr klug, war viel Platz für mich, eine 2. Wohneinheit, die kann man vermieten und im Stall eröffne ich eine Bar. Ja, in einem Ort, der in historischen Unterlagen beschrieben wird, es gebe dort 12 Häuser. Ich schwöre, das steht wirklich so drinnen. Ich bin so froh, es nicht getan zu haben. Vielleicht hätte ich mir auch ein Mörderhaus gekauft, in dem die alte Ondracek noch herumspukt. Ja, dazu kommen wir jetzt. Ja, richtig gehört. Es geht nämlich um die Hexe von Pyra. Pyra ist ein Ort, der hat heute 46 Einwohner. Gelegen zwischen Hollenbach und Puch erzählt man sich noch heute die Geschichte vom Mord an der Altbäuerin. Und man hat auch Verständnis für die Täterin, denn wer jemanden so piesackt, der hat den Tod verdient. Ja, so oder so ähnlich geht die Geschichte der Hexe von Pyra heute noch. Man hat Verständnis für die Tat, für die Täterin und irgendwie wird die Mörderin, naja, jetzt nicht als Heldin gefeiert, aber so ein bisschen Bewunderung schwingt schon mit. Sie hat schließlich eine unausstehliche Tyrannin umgebracht. Ich werde mich heute bei den Ortsbewohnern daher sehr unbeliebt machen, denn die Geschichte ist so nicht wirklich haltbar. Ja, die Ermordete war sicher keine Heilige, aber die Täterin ist es auch nicht. Es ist das Jahr 1959. Der bitterkalte Waldviertler Winter sollte sich längst dem Ende zuneigen, tut es aber nicht. Es liegt noch Schnee. Ostern fällt heuer auf Ende März, was die Sache nicht viel besser macht. Nebel hängt über dem kleinen Ort mit einer Handvoll Bauernhäusern. Hier lebt Angela. Die ist 42 Jahre alt und mit dem Josef verheiratet. Beide bewirtschaften einen kleinen Bauernhof im Ort, wobei die meiste Arbeit an Angela hängen blieb. Der Josef war im Krieg an beiden Augen verletzt worden und nahezu blind. Da musste Angela anpacken. Sie war es auch, die 81-jährige Maria, die Mutter von Josef, also ihre Schwiegermutter, zu versorgen hatte. Die Altbäuerin lebte im Ausnahmstüberl. Falls euch dieser Begriff jetzt nichts sagt, ich erkläre es kurz. Die Ausnahmen ist so eine Art Vereinbarung, die man während der Hofübergabe trifft. Irgendwann können die Altbauern nicht mehr arbeiten, gehen in Pension und übergeben den Hof, meistens an eines der Kinder, also im Idealfall. Die sollen den Betrieb dann weiterführen. Damit die Alten auch von etwas leben können, bekamen sie die Ausnahmen. Die umfasste meist einen eigenen Wohnbereich. Das war so eine Art Altersvorsorge für Bauern in Zeiten, in denen es halt noch keine Pensionsversicherung gab. Früher waren Ausnahmestüberl meist so ärmliche Räume, in denen die Alten ihren Lebensabend fristeten, muss man schon fast sagen. Heute ist das natürlich ein wenig anders. Da gibt es ganze Ausnahmehäuser, die alle Stückern spielen. Und die paar Bauern, die ich kenne, die haben es dann eigentlich eher so gemacht, dass die Jungen sich ein neues Objekt am Gelände aufgebaut haben, während die Alten eben in ihren normalen Wohnräumen geblieben sind. Also, ja. Im Zuge dieser Ausnahmen wurde früher oft vereinbart, welche Lebensmittel den Alten im Ruhestand noch zustanden. Schließlich müssen die ja was essen, ist ja klar. Im Fall der alten Maria Ondracek waren das 2 Eier täglich, sowie Holz und Erdäpfel, so viel sie eben braucht. Zusätzlich stand ihr 1 Schwein pro Jahr zu. Von den Jungen erhielt sie dazu ein wenig Taschengeld für ihre eigenen Zwecke. Das konnte sie im nahegelegenen Weidhofen ausgeben. Nur die Angela, die Schwiegertochter, die ging ja so richtig auf die Nerven. Maria Ondracek stammte aus Tschechien und sprach nur sehr gebrochen Deutsch. Das ist auch nicht besonders ungewöhnlich in dieser Gegend. Schließlich sind wir ja ganz nah an der tschechischen Grenze. Und Mitte des 20. Jahrhunderts wissen wir ja auch, ja, da gab es ein bisschen Turbulenzen und viele Leute verloren ihr Zuhause und mussten sich woanders umsehen. Also ganz nah. Ihr Sohn Josef hatte vor 8 Jahren die Angela geheiratet. Die hieß mit Mädchennamen Winkelbauer und stammte aus einer Familie, die ja leider keinen guten Ruf hatte. Angela und ihre Brüder galten im Norden des Waldviertels als keine besonders gute Partie. Ihr familiärer Hintergrund war bereits vor ihrer eigenen Tat belastet. Einer ihrer Brüder saß im Gefängnis Stein, weil er im Streit um ein Erbe eine Tante vergiftet hatte. Ein anderer Verwandter stand unter Verdacht, auch seine Frau vergiftet zu haben. Naja, so eine. Die ist in so einer Gegend natürlich mit einem Makel behaftet. Die ehrbaren Bauern geben sich natürlich mit einer Frau aus so einem übel beleumundeten Haus nicht ab. Angela blieb dann nichts anderes übrig, als den praktisch blinden Josef zu heiraten. Na, da war sie schon Mitte 30. Naja, und das hieß dann für die Angela eben auch am Hof anzupacken. Sie war schließlich die Einzige, die wirklich arbeiten konnte. Sie versorgte die Rinder und die Schweine, war für das Melken zuständig, sie schlachtete Tiere und war generell die Chefin, Managerin, einzige Arbeiterin und die Wäscherin des Bauernhofes. Dazu musste sie der 81 Jahre alten Maria ihr Frühstück, also Milch und Eier, bringen und für sie sorgen. Josef war mit Angela sehr zufrieden, weil sie die Arbeit von drei Leuten machte, wie er immer sagt. Doch zwischen Angela und der Schwiegermutter kommt es immer wieder zum Streit. Die alte und die junge Bäuerin vertragen sich überhaupt nicht. Das ist ja am Land häufig ein Problem, das ist auch heute noch so. Die Alten übergeben den Hof an die Jungen, können aber keine Ruhe geben und mischen sich ständig in den Betrieb mit ein. Also diese Geschichten habe ich zumindest damals immer wieder gehört. Es gilt nämlich das gut österreichische, das haben wir immer schon so gemacht, das war noch nie so und da kennt da jeder kämer, also die heilige Dreifaltigkeit der österreichischen Seele. Am Hof der Ondraceks ist das noch einmal um ein paar Stufen weiter eskaliert. Über die vergangenen 9 Jahre zumindest. Angela kann Maria nichts recht machen. Sie möchte die Kühe falsch, die kümmert sich nicht richtig um den Gemüsegarten, ihr Essen schmeckt ihr nicht und überhaupt stammt sie aus dieser schrecklichen Mörderfamilie. Jedes Mal, wenn sich Angela und die 81-jährige Maria begegnen, gibt es eine Auseinandersetzung. Die Altbäuerin neigt zum Käfen, wie ihr eigener Sohn später aussagen wird. Angela rächt sich auf ihre Art. Sie versucht, ihren Mann Josef zu überreden, Maria die Lebensmittel und das Taschengeld zu kürzen. Das war der 42-jährigen Bäuerin ein Dorn im Auge. Kein Wunder. Angela hackelte wie ein Viech, aber sie galt auch als extrem knausrig. Also versuchte sie, ihren Mann zu überreden, die Rationen der Alten zu kürzen. Angela nannte sie auch die unnütze Esserin. Weil recht viel mehr als sich versorgen lassen und die Schwiegertochter in gebrochenem Deutsch zu beschimpfen, tat die Alte nicht. Ja, aber der Josef, der wollte jetzt seine Mutter natürlich nicht das Taschengeld streichen oder ihr gar die Lebensmittel reduzieren. Angela ist deswegen ein bisschen angefressen. Die Alte hat nach ihrer Meinung nicht einmal trockenes Brot verdient. Einmal, als Angela der Alten ihre Milch brachte, begann diese wieder mit einer Tirade, was die Angela nicht für ein unnützes Weib sei. Da schlug sie der Alten das Milchglas aus der Hand und versetzte Maria auch noch eine ordentliche Watschen. Daraufhin erreicht der Eskalationslevel noch einmal eine neue Stufe. Maria will das nicht auf sich sitzen lassen und geht zum Josef. Der fast blinde Ehemann steht natürlich zwischen den Fronten. Die Maria, seine Mutter, drängt ihn, sich von der Angela scheiden zu lassen. Sie weigert sich nämlich weiter, mit der Angela unter einem Dach zu leben. Mit diesem Teufelsweib. Das ist natürlich für den Josef ein ziemlich harter Schritt. Er kann ja nicht arbeiten, er ist ja fast blind. Und dann soll er sich von der Angela scheiden lassen? Ja, aber wer führt dann den Hof? Wer betreut die Tiere? Komm, das mit der Scheidung ist eine ganz, ganz blöde Idee eigentlich. Seine Mutter, die Maria, lässt aber nicht locker und besteht darauf, dass sich der Josef von der Angela scheiden lässt. Was genau sich der Josef gedacht hat, ist unklar, aber es dürfte sowas gewesen sein wie »Magen mir die zwei Weiber am Arsch«. Damit Ruhe einkehrt, geht er zum Bezirksgericht Weidhofen und leitet dort ein Scheidungsverfahren ein. Als Grund für die Scheidung gibt er häusliche Gewalt an. Ja, also er möchte sich scheiden lassen, weil die Angela auch ihn schon mehrmals geschlagen habe, sagt er bei Gericht. Ihn, einen nahezu blinden Kriegsinvaliden, das ist unerhört sowas. Die Geschichte von den Schlägen könnte aber auch nur eine Behauptung gewesen sein, damit das Verfahren überhaupt eingeleitet wird. Im Österreich der späten 50er und 60er Jahre musste man vor Gericht schließlich einen Grund für eine Scheidung angeben. Ich glaube, das war sogar bis in die 90er so oder so. Bekannt ist, dass sich der Josef bei einem Anwalt in Meidhofen nach dem Ablauf eines Scheidungsverfahrens erkundigt hat und es ist gut möglich, dass der ihm den Tipp gegeben hat, er soll das mit den Ohrfeigen erzählen. Das legen zumindest spätere Aussagen von dem Josef nahe. Weil in Wahrheit hält der Josef eine wirkliche Scheidung für eine saublöde Idee, immer noch. Ja, wegen dem Bauernhof. Und außerdem mag er seine Angela ja eh auch irgendwie. Er reicht zwar die Scheidung ein, stellt das Verfahren aber gleich ruhend. Bitte fragt mich jetzt nicht, wie das genau funktioniert, aber er schafft es irgendwie da auf die Bremse zu steigen. Das Ganze ist einmal aufholt. Damit hofft der Josef, sich elegant aus der Affäre zu ziehen. Seiner Mutter Maria kann er sagen, dass das Verfahren eh eingeleitet ist und na, dass sich das halt hinzieht. Seiner Frau kann er sagen, dass er die Scheidung nur wegen seiner Mutter eingeleitet hat und es gar nicht so ernst gemeint hat. Die ist schließlich 81 Jahre alt und wird wohl eh nicht mehr allzu lange unter den Lebenden weilen. So lange kann das Verfahren ja zum Schein weiterlaufen. Bauernschlau ist er ja, der Josef. Womit der Josef nicht gerechnet hat, ist, dass die Angela ein Scheidungsverfahren jetzt gar nicht einmal so toll findet. Auch dass es nur alibihalber läuft und eigentlich ruht, kann das Gemüt der 42-Jährigen nicht besänftigen. Dies muss angefressen auf den Josef, aber noch mehr auf die Maria. Die Maria, die vermutet sie als korrekterweise als die Drahtzieherin hinter diesem Scheidungsverfahren. Im Dorf wissen natürlich alle von den Problemen und den Spannungen am Hof der Ondraczeks. Angela klagt eine Nachbarin ihr Leid und macht ihrem Ärger über die Terrorschwiegermutter Luft. Ihr könnt's abstechen! Naja, das hat sie einfach so dahingesagt. Die Angela würde doch nie ihrer Schwiegermutter etwas zuleide tun. Die Angela ist jetzt ihrerseits dabei, die Schwiegermutter Maria mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu terrorisieren. Als Gipfel der Bösartigkeit streut sie der verhassten Schwiegermutter Sand in die Milch. Ihr fragt euch jetzt, hä, und was soll ich das jetzt bringen? Stirbt die dann an Nierenversagen oder was? Na, so ist es ja nicht. Sie merkt das natürlich und spuckt die Milch aus. Aber Maria weiß ja, dass einer der Brüder von Angela wegen dem Giftmord an der Tante im Häfen sitzt. Nachdem sie den Sand in der Milch bemerkt, glaubt Maria, dass es sich um Gift handelt. Die Altbäuerin ist total geschockt. Sie isst und trinkt nichts mehr, was durch die Hände von Angela gegangen sein könnte. Sie holt sich ihre Lebensmittel und vor allem ihre Milch jetzt beim Nachbarbauern. Und dort erzählt sie natürlich, dass die Angela sie vergiften will. Maria erzählt den Nachbarn, dass sie sich sicher ist, dass Angela direkt aus der Hölle kommt. Na, wüt geht's zu in dem beschaulichen Pyrer. Die Angela träumt indes schon davon, wenn die alte Schwiegermutter endlich die Bautschen streckt und in der Gruben liegt. Also, sie stirbt. Mit dem Geld, das sie und der Josef sich ersparen, könnte sie sich einen Traum erfüllen. Angela möchte sich eine Waschmaschine kaufen, damit das mühsame Wäschewaschen von Hand endlich ein Ende hat. Waschmaschinen waren damals enorm teuer. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welches Modell sich die Angela gewünscht hat, aber selbst einfache Varianten kosteten damals irgendwo zwischen 5.000 und 7.000 Schilling. Ja, das sind nach heutiger Kaufkraft rund 3.500 bis 4.000 Euro. Für eine Kleinbäuerin natürlich eine sehr große Summe. Aber die alte Terroristin hatte im Ausnahmestübel noch ein Sparbuch rumliegen. Da waren rund 13.000 Schilling drauf, sogar ein bisschen mehr. Der alte Drachen hat es eh nicht anders verdient. Und was macht die überhaupt mit dem Geld? Liegt eh bald unter der Erde. Als Maria einmal nicht da ist, schleicht sich Angela ins Ausnahmestübel und nimmt das Sparbuch an sich. Sie fährt nach Weidhofen zur Sparkasse und hebt dort unter falschem Namen rund 13.000 Schilling ab. Also etwa 5.700 bis 6.300 Euro nach heutigem Geld. Also schon ganz ordentlich. Naja, und damit hat auch das Modell der Waschmaschine gerade ein Upgrade in die nächstbessere Kategorie bekommen. bald schon würde sie sich das neue Gerät kaufen, denkt sich Angela. Aber das muss warten. Jetzt kommen die Osterfeiertage und die Geschäfte haben zu. Projekt Waschmaschine wird auf eine der kommenden Wochen verschoben. Es ist die Karwoche, also Ostern. Der Waldviertler Winter ist immer noch nicht den ersten Frühlingssonnenstrahlen gewichen. Das ist einer der Gründe, warum ich aus dem Waldviertel gezogen bin. Da ist 8 Monate Winter und 4 Monate kalt. Am Hof der Ondraceks beobachten die Nachbarn unterdessen Merkwürdiges. Angela steht im Gemüsegarten und gräbt diesen um, obwohl noch eine dünne Schneeschicht liegt. Das macht man normalerweise ein bisschen später, also und schon gar nicht, wenn noch Schnee liegt. Das ist ja eine Frühjahrsarbeit. Ja, mei, die wird schon wissen, was sie tut. Komisch ist nur, dass sie auf einmal die Fenster zur Küche mit dicken, dunklen Vorhängen zugehängt hat. Außerdem quillt aus dem Kamin dicker, schwarzer Rauch, der sich über den ganzen Ort legt. Und es roch so unangenehm süßlich. Na, da wird die Angela alte Putzfetzen verbrannt haben, denken sich die Nachbarn. Gestunken hat's jedenfalls bestialisch. Die Altbäuerin Maria hat seit Tagen niemand mehr gesehen. So, ja, die ist ja zu den Verwandten gefahren, hat die Angela erzählt. Zu ihrer Familie nach Tschechien. Eh besser. Der Josef, der war über die Karwoche auf Kur nach Schallerbach gefahren. Das ist gut, wenn auch die Alte unterwegs ist. Die beiden Frauen haben sich nie richtig vertragen und wenn der Josef nicht da ist, ja, dann eskaliert es vielleicht weiter. Ist ja gut, wenn die weggefahren ist zu den Verwandten. Dann hat die Angela wenigstens Zeit, den Garten umzugraben, auch wenn es noch winterlich ist. Ja, mei. Es ist Ostersonntag, also der 29. März 1959, als es an der Tür des Bauernhofes der Ondraceks klopft. Vor der Tür steht ein Herr. Angela ist der Mann wohl bekannt. Es ist Josefs Bruder, also ihr Schwager, und der will seine Mutter besuchen. Die Maria ist nicht da, sagt Angela unwirsch. Ja, aber wo ist sie denn? Fragt der Bruder. Na, in der Tscheche, antwortet Angela. Ja, das glaube ich nicht, da hätte sie sich doch bei mir gemeldet. Der Bruder von Josef zweifelt irgendwie an der Geschichte. Dazu muss man sagen, dass ein Teil der Familie von Maria noch in Tschechien lebte, unter anderem einer ihrer Söhne. Angela meint, sie habe gehört, wie in der Stube unlängst ein unbekannter Mann oder zwei unbekannte Männer bei Maria zu Gast waren. Die haben alle Tschechisch geredet, also nehme sie an, dass die Maria nach Tschechien, also in die damalige Tschechoslowakei, gefahren ist. Wieder schon. Angela schlägt die Tür zu. Der Mann ist verdutzt und er zieht von dannen, während ihm ein süßlich schwerer Geruch in der Luft auffällt. Der Bruder von Josef fährt nach Weidhofen auf das Postamt. Er will wissen, wo seine Mutter abgeblieben ist. Die Familie wusste, dass sich eine Reise in das Nachbarland für die alte, gebrechliche Frau, naja, das wäre eine Tortur gewesen. Er schickt ein Telegramm an seine Verwandten in der Tschechoslowakei, ob sie die Mutter gesehen haben. Es kommt die Antwort, nein, Maria Ondraček ist nicht bei uns. Der Bruder weiß natürlich von den Spannungen zwischen den beiden Frauen. Es lässt ihn nicht los. Wo ist nur seine Mutter hin? Er wartet noch ein paar Tage ab und geht dann schließlich zur Polizei. Und zwar in Weidhofen an der Theier. Und dort meldet er seine Mutter als vermisst. Und er fügt hinzu, dass er den Verdacht habe, Angela könnte etwas mit dem Verschwinden der alten Frau zu tun haben. Kleiner Exkurs. Jetzt muss man über die Weidhofener Polizei zu dieser Epoche sagen, dass die besonders gnadenlos war. Vor allem Radfahrern gegenüber, wie mir Zeitzeugen berichten. Die Kieberei hat sich nämlich durch ausgiebige Kontrollen der Drahtesel einen unerbittlichen Ruf gemacht. Und dass sie einmal einen großen Star verärgert hat. Ein paar Jahre später war nämlich anlässlich der Premiere von Winnetou der Hauptdarsteller Pierre Brice im Kino in Weidhofen zu Gast. Es sollte sein letzter Besuch in der Thaya-Metropole gewesen sein, denn er hat sich so sehr über den Strafzettel wegen Falschparkens geärgert, dass er die Stadt wutschnaubend verlassen haben soll. Gut, der war ja generell recht leicht zu verärgern. Der hat sich ja auch darüber aufgeregt, dass sie ihn in der Bulli-Parade als Bierpreis bezeichnet haben, was ich bis heute immer noch immer super lustig finde.
How?
Ich heiße Bierpreis.
Pierre Prince.
Ja, das weiß ich auch, das brauche ich jetzt nicht.
So.
Also gut, ich bin der Winnetou.
Chatterhand.
Häuptling der Apachen.
Nutzbruder von ihm.
Ja, und wir suchen den Schatz im Silbersee.
Ja, weil er ihn wieder verschlampt hat, der Depp.
Hey.
Was? 20 Jahre später und der Schmäh wird nicht alt. Ihr seht schon, die Weidhofener Cops sind gnadenlos bei Bagatelldelikten. Jetzt müssen sie aber beweisen, dass sie nicht nur Radfahrer und französische Schauspieler ärgern, sondern auch Vermisstenfälle bearbeiten können. Und das tun sie sogar. Sie hören sich zuerst in Pyra um und erfahren zumindest Verdächtiges. Die zugehängten Küchenfenster, der dicke schwarze Rauch, der so süßlich stank und Angelas seltsame Grabarbeiten im Winter. Dann noch die schwierige Familiengeschichte, die Spannungen zwischen Maria und Angela. Und der Josef? Na, der ist auf Kur. Na, auffällig passend. Na, wenn das alles nicht eigenartig ist. Die Weidhofener Ermittler telegrafieren ihre Erkenntnisse nach Krems. Die dortige Kriminalabteilung ist nun ebenfalls überzeugt, dass hier etwas ganz und gar nicht mit rechten Dingen zugeht. Und gemeinsam mit den Weidhofener Polizisten kommt es am 10. April 1959 zur Hausdurchsuchung. Angela wollte die Beamten zuerst abwimmeln. Nein, die Maria ist in Tschechien, ganz sicher. Ja, eine Lüge, wie die Ermittler wissen. Sie durchsuchen als erstes das Ausnahmestüberl von Maria. Dort fehlen zwar einige Kleidungsstücke, aber andere persönliche Gegenstände waren noch vorhanden. Also Dinge, die die alte Frau sicher auf die Reise mitgenommen hätte. Die Kriminalbeamten wissen, dass süßlich stinkender Qualm auf das Verbrennen von organischem Material hindeutet. Na, Disclaimer, in manchen Quellen ist von schwarzem Rauch, in manchen von weißem Rauch die Rede. Ich bin jetzt beim schwarzen Rauch geblieben. Forensiker, Experten im Publikum werden mir sicher sagen können, ob qualmende Leichen eher weiß oder schwarz rauchen. Ein Polizist zeigt vollen Körpereinsatz. Siegfried Litschauer, der jüngste und schlankste Beamte vor Ort, muss in den Ofen kriechen. Der ist gerade so groß genug, dass eine schlanke Person hineinpasst. Er findet darin menschliche Fingerknochen und einige Zähne. Ob sie weiß, was es damit auf sich hat, wollen die Ermittler wissen. Oh, auch das, ich habe nur einige tote Hühner verbrannt, behauptet Angela. Nur, dass Hühner keine Zähne haben. Was sie im Garten vergraben hat, wollen die Ermittler wissen. Naja, auch Asche und die Knochen der geschlachteten Tiere. Also die Knochen haut sie immer zuerst in den Ofen, damit sie spröde werden, dann zerteilt sie sie und dann vergräbt sie sie im Garten. Das macht sie immer so, sagt sie. Die Spurensicherung rückt an. Der Ofen wird kleinsäuberlich ausgefegt und der Garten umgegraben. Insgesamt werden 317 Knochenstücke, 51 Schädelteile sowie verkohlte Stoffreste und Knöpfe gefunden. Heute wäre es anhand moderner forensischer Methoden ein leichtes festzustellen, wem die Knochen gehören, doch damals musste man Beweise anderweitig erbringen. Zwei angeschmolzene Glasknöpfe werden zu einer Schneiderin gebracht, die für Maria Ondraček Kleidung hergestellt hat. Sie kann sie eindeutig als Marias Westenknöpfe identifizieren. Außerdem standen im Vorraum des Bauernhauses zwei leere Benzinkanister, deren Inhalt wohl als Brandbeschleuniger gedient haben dürfte. Also, falls ihr es noch nicht geahnt habt, die alte Maria Ondraček wurde umgebracht und ihre Leiche im Ofen verbrannt. Schließlich passt eine schlanke Person da einigermaßen gut hinein. Während im Garten die Spurensicherung noch das Skelett zusammensetzt, suchen die Polizisten im Inneren des Wohnhauses nach weiteren Anhaltspunkten. Als sie zum Wäschekasten von Angela kommen, versucht sie schnell ein Stück Papier vor den Beamten zu verstecken, das da drin gelegen ist. Sie reißt den Zettel an sich und die Polizisten müssen ihn ihr mit Gewalt abnehmen. Es handelt sich um einen Brief in einer ungelenken Handschrift verfasst. Der soll aussehen wie ein Geständnis. Der Bruder ihres Mannes Josef gesteht darin angeblich den Mord an Maria. Und mein nächstes Opfer wird Angela Ondraček sein, steht da. Wahrscheinlich wollte Angela den Zettel als anonymen Brief der Gendarmerie irgendwie zuspielen und auf diese Art den Mordverdacht von sich ablenken. Ja, das ist jetzt aber eher so auf dem Niveau eines achtjährigen Kindes. Da brauche ich gleich mal nochmal einen Schluck Haifischwasser. Außerdem finden die Ermittler überall im Haus versteckt Bündel von Geldscheinen. Insgesamt fast 13.000 Schilling. Das habe sie für die Waschmaschine gespart, erzählt Angela. Ja, blöd nur, dass die Polizisten auch das Sparbuch finden, von dem genau jene Summe abgehoben wurde und das noch dazu auf Maria Ondraček lautete. Naja. Die Ermittler breiten alle Beweise auf dem Küchentisch vor Angela aus. Da legt sie ein Geständnis ab. Josef war auf Kur, Angela hatte das Sparbuch von Maria gestohlen und das Geld abgehoben, damit sie sich eine Waschmaschine kaufen kann. Irgendwann in der Karwoche zwischen 23. und 27. März, den genauen Tag, an den kann sich Angela nicht mehr erinnern, bemerkte Maria aber, dass eine größere Summe Geld von ihrem Sparbuch abgehoben worden war. Im Hof des Anwesens stellt die 81-jährige Maria ihre Schwiegertochter zur Rede und beschimpft sie in gebrochenem Deutsch als Diebin. Angela hat genug. Sie gerät in maßlose Wut, wie sie selbst sagt, und versetzt der 81-Jährigen eine kräftige Ohrfeige. Die alte Frau stürzt zu Boden und ihr Kopf schlägt auf dem Pflaster auf. Sie bleibt bewusstlos liegen und röchelt nur noch. Angela packt die am Boden liegende Frau mit beiden Händen an. Angela packt die am Boden liegende Frau mit beiden Händen am Hals und würgt sie, bis sie sich nicht mehr rührt.
»Druck ihr die Gurgel an«,
sagt eine innere Stimme zu ihr. Angela schleppt die Leiche ins Haus. Sie schiebt den Leichnam in den großen Backofen des Hauses. Um die Leiche vollständig in den Ofen zu bekommen, wird in den Quellen immer wieder spekuliert, dass eine Zerteilung notwendig gewesen sein muss, auch wenn man Angela das nie explizit nachweisen konnte und sie das auch nie zugab. Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass, wie schon erwähnt, der Ofen ist groß genug für eine Person, also dass die Leiche da einfach reingepasst hat. Sie hilft mit etwas Benzin aus dem Kanister nach. Um die Tat zu verbergen, verhängte sie die Küchenfenster, was für sie natürlich völlig untypisch war. Nachbarn bemerkten den dicken Rauch aus dem Kamin, der süßlich roch und an verbrannte Lumpen erinnerte. Nachdem der Leichnam verbrannt war und die Knochen so angekokelt und spröde, beseitigte Angela die Spuren. Sie holte die Asche und die verbliebenen Knochen aus dem Ofen und zertrümmerte sie. Sie vergrub die Überreste, also diese 317 Knochenstücke und 51 Schädelteile, im Gemüsegarten und verstreute Asche auf dem Düngerhaufen. Um dies wiederum zu tarnen, grub sie den Garten zu einer für die Jahreszeit völlig unüblichen Zeit um. Angela behauptete dann, ein unbekannter Hausierer habe ihr befohlen, die Schwiegermutter zu erwürgen und habe die Verbrennung übernommen. Dieser Mann, dieser angebliche Hausierer, der da angeblich herumgelaufen ist, der konnte sogar ausgeforscht werden, der hatte aber ein Alibi, sodass Angela als Alleintäterin in Frage kam. Ihr Mann Josef weilt derweil in Schallerbach. Dass seine Mutter tot und seine Frau als Mörderin verhaftet wurden, dass seine Mutter tot ist und seine Frau als Mörderin verhaftet wurde, erfährt er erst später. Die Arbeiter Zeitung schreibt: Montagabend ist der blinde Josef Ondraček von seinem Badeaufenthalt in Schallerbach heimgekehrt. Der Blinde erfuhr erst in seinem Heimatort Pyra, dass seine Frau Angela seine Mutter ermordet hat. Er selbst kann ja keine Zeitungen lesen und die Leute, mit denen er zusammengekommen ist, haben sich gehütet, ihm von dem Mord zu berichten. Der Mann ist völlig gebrochen. Er erzählte den Beamten der Mordkommission, dass seine Frau schon seit vielen Jahren seine Mutter misshandelt hat. Das war einer der Gründe, warum Josef Ondraček gegen seine Frau die Scheidungsklage eingereicht hatte. Angela Ondraček hat übrigens nicht nur die alte Schwiegermutter, sondern auch den blinden Mann immer wieder geschlagen. Wie gesagt, der Teil mit den Schlägen und der Scheidung ist umstritten, dazu kommen wir gleich. Angela Ondraček wird ins Gefängnis nach Schrems gebracht. Dort widerruft sie ihr Geständnis und bringt eine neue Version der Ereignisse. Sie behauptet nun, dass die Maria immer noch in Tschechien weilt und noch am Leben sei. Und sie macht den Ermittlern ein Angebot. Sie selbst werde den Aufenthaltsort von Maria Ondraček ausforschen. Dafür müsse man sie nur freilassen. Ja, nice try, Angela. Im Bezirksgericht gab man diesem Ansinnen aus naheliegenden Gründen nicht statt. Man sagte Angela, dass die Behörden die Ermittlungen führen und nicht die Verdächtigen, aus gutem Grund. Angela erwidert, ich will's aber selber machen. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Angela behauptet auch, dass die im Garten vergrabenen und im Ofen gefundenen Knochen nicht von Menschen stammen. Das sind nur Tierknochen, die ich ins Feuer geworfen habe, sagt Angela. und die Behörden lügen, wenn sie etwas anderes behaupten. Ja, blöd nur, dass die Forensik mittlerweile bestätigt hat, dass es sich eindeutig um Menschenknochen handelte. Naja. Am 17. Oktober 1960, gut ein Jahr nach der Tat, beginnt der Prozess. Mittlerweile hat der Backofenmord weltweit Schlagzeilen gemacht. Die Hexe von Pyra war überall bekannt, denn die Zeitungen machten sich natürlich einen Spaß daraus, die Märchengeschichte von Hänsel und Gretel nachzuerzählen. Die gemeine Hexe wurde verbrannt, hurra, hurra, die Hexe ist tot. Eine Färbung der Geschichte, die sich bis heute hält. Da der Andrang der Öffentlichkeit und der Presse, es waren Reporter aus ganz Europa anwesend, so groß war, konnte die Verhandlung nicht im regulären Gerichtssaal stattfinden. Wer das Gericht in Weidhofen kennt, vor allem das alte Gericht in Weidhofen, weiß, das geht sich nicht aus. Stattdessen wich das Schwurgericht in den Theatersaal des Männergesangsvereins in Weidhofen an der Theier aus. Ich glaube, der war damals in der Gymnasiumstraße, wenn ich mich nicht irre, wo sogar eigene Logen für Journalisten eingerichtet wurden. Ein Zeitzeuge und Historiker hat mir erzählt, dass sie als Kind unbedingt bei dem Prozess dabei sein wollten, aber nicht durften. Die hat man nicht in den Saal gelassen. Angela wird mit einem Auto in das improvisierte Gerichtsgebäude gebracht. Ihr Gesicht versucht sie vor den Fotografen zu verstecken. Ihre ersten Worte waren, hab ich nicht gemacht, also hab ich nicht getan. Sie blieb bis zuletzt dabei, unschuldig zu sein. Sie widerrief ihr anfängliches Teilgeständnis und kehrte zu ihrer ursprünglichen Behauptung zurück, zwei Tschechen hätten die Schwiegermutter abgeholt und in die Tschechoslowakei gebracht. Sie verbarg ihr Gesicht oft hinter den Händen, zeigte beim Lokalaugenschein ein starres Lächeln und antwortete auf Fragen nach dem Mord nur mit einem kurzen »Nein, hab ich nicht getan«. Der Auftritt von Josef Ondracek war für alle Beteiligten eine Überraschung. Trotz seiner Blindheit und der Schwere der Vorwürfe gegen seine Frau beschrieb er die Ehe entgegen früherer Annahmen und früherer Berichte als glücklich. Sehr glücklich sogar. Er gab zu Protokoll, die Scheidung lediglich eingereicht zu haben, damit seine Mutter Ruhe gibt. Das ist eben diese Diskrepanz, die ich vorher kurz erwähnt habe. Er belastete das Opfer, also seine eigene Schwiegermutter, schwer mit den Worten, die war keine gute Frau. Trotz der erdrückenden Beweislast hielt Josef Ondracek unerschütterlich zu seiner Frau und er sagte auch, wenn sie freikomme, dann werde er mit ihr ein glückliches Leben führen. Ein entscheidender Moment im Prozess war die Aussage des Zeugen Adolf Miko. Er berichtete, er habe dem Ehepaar zwei Monate vor der Tat die Geschichte des französischen Serienmörders Henri Désiré Landroux. Er berichtete, er habe dem Ehepaar zwei Monate vor der Tat die Geschichte des französischen Serienmörders Henri Landroux erzählt. Jener Mann, der seine Opfer im Ofen verbrannte. Vielleicht schauen wir uns den Fall mal an. Schreibt's mir mal, ob euch das interessiert. Josef Ondracek hatte diese Erzählung sogar auf Tonband aufgenommen. Dies legte für das Gericht den grausamen Schluss nahe, dass sich Angela von dieser Geschichte für ihre eigenen Taten inspirieren ließ. Ja, das klingt jetzt auch für mich so ein bisschen nach einer, nennen wir es einmal, journalistischen Zuspitzung. Die forensischen Fakten ließen derweil kaum Spielraum für Zweifel. Gerichtsmediziner bestätigten offiziell, dass die im Garten und im Ofen gefundenen Knochen menschlichen Ursprungs waren. Zudem identifizierte die Tochter des Opfers gefundene Glasköpfe eindeutig als die ihrer Mutter. Zwei Psychiater, und das muss man in den 50er und 60er Jahren ja immer so ein bisschen mit Anführungszeichen sagen, bezeichneten Angela als ein kaltherziges, gefühlloses und böses Weib, wie wir es aus dem Märchen kennen. Also ich bin mir nicht sicher, ob heute noch Bezugnahme auf Märchen lege artis ist, habe ich meine Zweifel. Mit dieser Einschätzung war natürlich der Beiname, unter dem sie in die Kriminalgeschichte eingehen sollte, endgültig geboren. Die Hexe von Pyra. Der Verteidiger der Angeklagten hat es etwas schwer, nicht nur mit den Geschworenen und dem Publikum, sondern auch mit seiner Mandantin. Er versucht halt, so gut es geht, Zweifel zu sehen, etwa mit der Theorie, die Mutter könne sich doch in der Tschechoslowakei aufhalten. Ja, das wurde im Saal mit Gelächter quittiert. Er versuchte vergeblich, seine Mandantin zu einem Geständnis zu bewegen, als er merkte, ui, das geht sie nicht aus, mit dem eine mildere Strafe bekommt. aber aus der war auch nichts rauszukriegen. Der Staatsanwalt fand hingegen klare Worte, er forderte die Höchststrafe, um der Seele der Ermordeten endlich Ruhe zu geben. Also, dass der Staatsanwalt glaubt, die Seele der Ermordeten würde da nur rumspuken, ist für mich auch so ein bisschen ein Treppenwitz, aber ich schieb's jetzt einfach mal auf die frühen 60er Jahre. Am 22. Oktober 1960 endete der Prozess. Das Urteil der Geschworenen war eindeutig. Mit 7-1 Stimme wurde Angela Ondraček des Mordes schuldig gesprochen. Wegen des Diebstahls, also des Sparbuches, erfolgte die Verurteilung einstimmig. Das Strafmaß lebenslanger schwerer Kerker, zusätzlich verschärft durch ein hartes Lager in vierteljährlichem Rhythmus. Angela Ondraček verließ den Saal weinend. Ihre letzten Worte, die sie der Menge entgegenrief, waren: Ich bin unschuldig, ich hab keine Schuld nicht. Angela verbrachte ihre Kerkerstrafe im Frauengefängnis Schwarzau bei Wiener Neustadt. Nach 15 Jahren wurde sie mit 58 Jahren auf Bewährung entlassen. Sie verließ das Waldviertel und war später als Dienstmädchen eines Rechtsanwaltes tätig. Pyrrha besuchte sie nie wieder. Angela Ondraček starb im Jahr 1988. Klugschiss zum Schluss. Leichen verbrennen. Aus der beliebten Kategorie Wie begehe ich ein Verbrechen besser nicht, die ich euch heute im Klugschiss zum Schluss ein paar Hinweise geben. Also nein, ich möchte euch natürlich keine Hinweise, oh Gott, was rede ich wieder für einen Müll? Ich möchte euch natürlich erzählen, warum Leichen verbrennen eine ganz blöde Idee ist. Wir sind nämlich sowas wie wandelnde Aquarien. Unser Körper besteht zu 60-70% aus Wasser. Bevor organisches Gewebe überhaupt anfangen kann zu brennen, muss dieses Wasser erst einmal verdampfen. Das verbraucht eine enorme Menge an Energie und kühlt den Verbrennungsprozess so massiv herab, dass es, also da könnt ihr auch probieren, einen nassen Schwamm anzuzünden. Also ganz ehrlich, das dauert ewig. Das Problem mit dem Fett. Zwar ist Körperfett theoretisch brennbar, also dieser Dochteffekt kennt man ja, aber die Verteilung ist das Problem. Also bei normalen Menschen, also bei mir weiß ich ganz genau, wo das Fett zu brennen anfängt. Also da besteht relativ wenig Zweifel. Bei einem unkontrollierten Feuer schmilzt das Fett oft schneller, als es verbrennen kann. Es fließt unkontrolliert ab und kann die Flammen sogar ersticken, anstatt sie zu füttern. Drittes Problem, die Dichte. Ein Körper ist sehr kompakte Masse aus Muskeln und Gewebe, also bei den meisten von uns. Feuer braucht aber Sauerstoff und jetzt kommt in dieses Innere dieser kompakten Masse aber kaum Luft. Während die Haut vielleicht verkohlt, bleibt das Gewebe darunter oft wirklich erstaunlich gut erhalten. Also du bist nicht einmal medium well durch. Viertens sind Knochen. Knochen sind fast unkaputtbar und sie brennen nicht. Sie bestehen aus Mineralien, die selbst bei großer Hitze stabil bleiben. Um ein Skelett wirklich zu Asche zu zerreiben, braucht man Temperaturen zwischen 850 und 1000 Grad. Und zwar konstant und das über Stunden mit zusätzlicher Gaszufuhr und kontrolliertem Sauerstoff. So funktionieren moderne Krematorium. Also Einäscherungen finden so statt. So mit einem Malenfeuer schafft das kaum über 600, 650 Grad hinaus. Also wer versucht, einen Körper unter freiem Himmel zu verbrennen, scheitert kläglich. Was übrig bleibt, ist keine Asche, sondern eine eben unvollständig verbrannte Leiche, die für Rechtsmediziner oft noch eine Goldgrube an Beweisen liefert. Knochenfragmente, Zähne, DNA-Reste im Inneren, also die Muskelmasse ist so kompakt, die bleibt oft erhalten. Die übersteht so ein Feuer halt problemlos. Das hatten wir ja auch in diesem Podcast immer schon wieder mal, dass jemand versucht hat, eine brennende Zeitung auf jemanden draufzuwerfen oder mit Feuerzeug, Benzin oder sowas. Das funktioniert einfach nicht. Also, wenn ihr euch das nächste Mal einen Mafia-Film anschaut und die machen das so elegant mit dem Streichholz, hauen die da einfach hin und es fängt alles zu brennen an. Das funktioniert so nicht. Die Physik lässt sich nicht so einfach wegbrennen. Ja, und das war sie, die 109. Episode von Mörderisches Österreich. Ich glaube, ich habe mich zwischendurch mal wieder verzählt gehabt, aber ist auch völlig wurscht in Wahrheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte schmeißt mir einen Euro in den Hut. Und zwar auf steadyhq.com/mörderisch. Dort könnt ihr eine Art Mitgliedschaft abschließen. Das hat für euch folgende Vorteile. Da kriegt ihr Zugriff auf 2 Extra-Folgen und eine Gute-Nacht-Geschichte, die ich vorgelesen habe, und weiteres Bonusmaterial. Ihr könnt euch auf Steady aber auch für die kostenlose Variante, also nur für den Newsletter, anmelden. Da kriegt ihr dann noch Bonusmaterial zu den Fällen. In dem Fall sind das Fotos vom Tatort und Fotos vom Haus und Fotos der Angeklagten selbst. Und wenn ihr Mittäterin oder Mittäter seid, dann bekommt ihr außerdem Zugriff auf das Recherchematerial, und zwar in Form eines Notizbuches in Notebook LM. Dort könnt ihr dann selber in den Quellen herumwühlen und tiefer in den Fall eintauchen. In dem Fall sind es ganz viele Zeitungsartikel zu dem Thema und einen, den ich sogar selbst darüber geschrieben habe. Ah, da bin ich stolz, das hatte ich auch noch nie. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.me/moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Schreckt euch nicht, es erscheint dann daraufhin eine Firma namens Bettercast. Ich fand das lustig, die Firma Bettercast. Mörderjoke. Mörderisch habe ich mich nicht getraut, weil sonst wird wieder alles gesperrt. Ihr wisst, es ist alles so kompliziert. Komischerweise will PayPal keine Mörder finanzieren. Ich verstehe es auch nicht. Naja. Vielen Dank an Fabian, Joachim, Sandra, Lukas, Magdalena, Simone und Marion für eure grandiose und wirklich großzügige Unterstützung. Ihr seid wirklich ein Wahnsinn und dafür verantwortlich, dass ich das hier noch machen kann. Super. Wenn ihr mir Feedback geben wollt, dann wäre das natürlich in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt, am besten. 5 Sterne bitte. Danke. Persönliches Feedback nehme ich natürlich auch sehr gerne. Schreibt es mir auf Steady unter mösterreichpodcast@gmail.com. Oh Gott, es geht die Stolperei wieder los. Oh, das dauert jetzt wieder länger. Ihr schreibt es mir auf mösterreichpodcast, alles in einer Wurst, @gmail.com. Und ihr könnt es mir auch gerne natürlich auf Instagram schreiben unter @moepodcast. Ich bin nur furchtbar langsam im Zugschreiben. Ich sag's gleich, das kann Wochen dauern. Es ist alles so kompliziert. Ich habe so viel zu tun. Es ist einmal. Ja, und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag auf diesem Kanal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Hightech rein. Podcast-Projekt von mir, Kollege Alex und ich, wir machen das. Und wir reden über Technologie-News. Weil der Mensch lebt nicht nur von True Crime allein, er braucht auch Technologie dazu. Und da gibt's dann so KI-Themen und iPhones und sowas, reden wir nur über Videogames und über den ganzen Nerd-Scheiß und wie ich mir ein Funkgerät gebaut habe. Lauter Blödsinn reden wir da. Ist total lustig, habe ich gehört. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint in 2 Wochen überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt. Am besten schaut ihr auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Ja, und das war's jetzt auch schon wieder für heute. Lasst eure Schwiegereltern nicht verschwinden. Bussi und Baba.